Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unser heutiges Osterfest lesen wir miteinander 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20 und 29 bis 32. 1. Korinther 15, 12 bis 20 und 29 bis 32. Da schreibt der Apostel Paulus: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und noch die Verse 29 bis 32. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich dann für sie taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus unserem Herrn habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn nicht Tote auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr habt gesehen, das Predigtthema heute, ein Doppelthema: Ostern, Wahn oder Wirklichkeit, und Ostern und der Sinn des Lebens. Beides gehört unmittelbar zusammen. Man kann natürlich fragen, was hat denn Ostern mit dem Sinn des Lebens zu tun? Antwort: alles. Ostern ist schlechterdings die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ob Ostern Wahn oder Wirklichkeit ist, damit steht und fällt der Sinn eines jeden Lebens. Nicht nur der Sinn des Lebens von Christen, damit steht und fällt der Sinn des Lebens für einen jeden Menschen, ausnahmslos. Ob ihm das klar ist oder nicht. Vor einigen Jahren hatte ich ein Büchlein in die Hand bekommen über die Väter der 68er Generation. Das waren diejenigen, die maßgeblich für den moralischen und geistlichen Zerfall unseres deutschen Volkes in den letzten Jahrzehnten verantwortlich sind. Von Gerhard Schröder bis Winfried Kretschmann. Diese Generation ist angetreten, um das christliche Abendland zu zerstören. Man muss das ganz deutlich so sagen. Mit allem, was das christliche Abendland an seiner Prägung, an seiner Kultur, an Familie, an Ehe, an Wert, an Moral ausgemacht hat. In diesen Tagen sind sie dabei, ihm, nämlich dem christlichen Abendland, den letzten finalen Todesstoß zu versetzen. Zumindest versuchen sie es. Beten wird, dass der Herr es ihnen nicht gelingen lässt. Einer ihrer vielleicht wichtigsten Vertreter und Vordenker war Herbert Marcuse. Er schrieb am 3. März 1951 an seine Mitstreiter Horkheimer und Pollock: Die Idee, dass der Tod zum Leben gehört, ist falsch. Und wir sollten Horkheimers Gedanken, dass nur mit der Abschaffung des Todes die Menschen wirklich frei und glücklich sein können, noch viel ernster nehmen. Wir sehen, sogar aus solchen Köpfen kann Kluges hervorkommen. Sie kämpften einerseits für eine Kulturrevolution ohne Gewissen, ohne Unterscheidung von Gut und Böse, ohne Moral, ohne Gott. Sie wollten genau das, was wir heute haben, eine am Boden liegende Gesellschaft. Und interessanterweise stand ihnen als größter Feind der Tod vor Augen. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorgestellt hatten, den Tod zu überwinden. Tatsache ist, dass sie es nicht geschafft haben. Im Gegenteil, mit der Abschaffung der Moral, mit der Abwendung vom lebendigen Gott, die sie betrieben haben, auf dem Marsch durch die Institutionen, auch durch die Kirchen. Wir dürfen nicht vergessen, das, wo heute auch die Kirchen und wahrscheinlich leider auch die Freikirchen stehen, geht in wesentlichen Teilen mit auf diese Generation zurück, die ganz gezielt, muss auch den Jüngeren gesagt sein, ganz gezielt den Marsch durch die Institutionen angetreten haben, um Schule, Rechtswesen und Kirchen von innen heraus zu unterwandern und von innen heraus kaputt zu machen. Und so haben sie die Moral abgeschafft, sie haben sich von Gott abgewendet mit unserer Kultur und haben einer Kultur des Todes den Weg bereitet. Wir brauchen nur etwa das Stichwort Abtreibung zu nennen. Kultur des Todes, Kultur des hunderttausendfachen Mordens im Mutterleib. Dabei hatten sie mit ihrer Analyse ja vollkommen recht. Nur mit der Abschaffung des Todes können die Menschen wirklich frei und glücklich sein. Nur mit der Abschaffung des Todes bekommt das Leben eine echte Perspektive. Denn ein Leben, das auf das Ziel hinausläuft, zu sterben und darüber hinaus nichts kennt und keine Hoffnung mehr hat, das kann nur sinnlos und perspektivlos sein. Mit dem unausweichlichen Tod vor Augen ist das Leben eigentlich kaum zu ertragen. Ich freue mich, dass ich dieses Leben noch nie führen musste, weil ich von klein auf Jesus gekannt habe. Kann mir es gar nicht vorstellen, möchte mir es auch nicht vorstellen, den Gedanken zu leben, älter zu werden, gebrechlicher zu werden und zu sagen, irgendwann Klappe zu, Sargdeckel, mach dicht und das war's dann. Furchtbar, furchtbar. Der Mensch hat dann letztlich nur die Möglichkeit, die bedrückende Wirklichkeit des Todes mit allen Mitteln zu verdrängen, auszublenden. Und so stürzt er sich auf Teufel komm raus ins Vergnügen, genau nach dem Motto, mit dem Paulus schließt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es bleibt dann. Es ist interessant, Paulus zitiert mit diesem Schlusssatz, in der Elberfelder ist auch als Zitat in Anführungszeichen gesetzt, ich weiß gerade nicht, wie es bei Luther steht, also es ist ein Zitat. Es ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Jesaja hat es schon. Und interessanterweise, auch bei Jesaja, 800 vor Christus und 800 vor Paulus, war es auch schon ein Zitat. Auch eine feststehende Redewendung. Jesaja zitiert es auch 800 Jahre vorher schon als eine allgemein übliche Redewendung. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Der typische Ausdruck der Lebenseinstellung gottloser Menschen, die ein hoffnungsloses, ein sinnloses, ein perspektivloses Leben führen müssen. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Da bleibt nur der Flucht ins Vergnügen, in den Genuss des Augenblicks, denn morgen könnte schon alles vorbei sein. Leben ohne Ewigkeit ist eine düstere Sache. Der Mensch versucht dann vielleicht noch krampfhaft, dem Leben irgendeinen Sinn abzugewinnen. Ich denke an eine Predigt von Wilhelm Busch, da erzählt er, dass er nach dem Dritten Reich, ich glaube es war nach dem Dritten Reich, dann eine Diskussion mit Studenten hatte über den Sinn des Lebens. Und da haben die so ein bisschen rumgeschustert. Ein Adelsspross hat gemeint, der Sinn des Lebens ist für ihn, seinem alten ehrwürdigen Adelsgeschlecht eine weitere Generation hinzuzufügen und dieses Geschlecht würdig noch weiter zu vertreten. Wilhelm Busch in seiner direkten, schroffen Art manchmal hat gesagt, Mensch, was nützt nach 16 sinnlosen Generationen noch eine 17. dazuzusetzen? Ist keine Antwort, ist nur eine Verlagerung des Frage Sinn des Lebens. Andere haben gesagt, ja, ich studiere Medizin, ich will Leben retten. Wilhelm Busch, wieder direkt wie er war, hat gesagt, welchen Sinn macht's, ein sinnloses Leben zu verlängern? Wenn das Leben an sich keinen Sinn hat, macht es auch keinen Sinn, diesem Leben noch irgendwo ein paar Tage abzugewinnen. Auch nur eine Verlagerung. Wir sehen das Ringen mit dem Tod und mit dem Sinn des Lebens auch beim Thema Organtransplantation auf beiden Seiten. Auf der Empfängerseite, es ist der Versuch mit der medizinischen Brechstange und unter Missachtung der Menschenwürde dem Leben noch ein paar Jahre hinzuzusetzen. Letztlich wird auch der Eid des Hippokrates missachtet, denn man weidet einen lebenden Menschen aus und so weiter. Man kämpft gegen das Immunsystem. Es ist die Erzwingung des Widernatürlichen, dessen, was Gott durch Schranken der Immunabwehr im Grundsatz blockiert hat. Manche, die dabei waren, und andere können Sie im Internet nochmal anhören, den hervorragenden Vortrag von Dr. Beck, der darauf hingewiesen hat. Gott hat jedem Menschen mit seinen Organen eine einmalige Eiweißkennung, einen Code gegeben. Und jedes andere Organ, das diese Eiweißkennung nicht hat, wird abgestoßen. Also Gott hat die Abwehr der Organimplantation fremder Organe programmiert im Menschen. Und jetzt versucht der Mensch, weil er mit dem Tod nicht klarkommt, weil er nicht sterben kann, weil er keine Hoffnung hat, keine Osterhoffnung, versucht er mit Gewalt, wie ich sage, mit der medizinischen Brechstange, da noch was zu machen. Auf der Seite des Organspenders ist oft der verzweifelte Versuch der Sinnlosigkeit des Todes wenigstens einen Restsinn abzutrotzen. Wenn ich schon sterben muss, sollen meine Organe wenigstens für einen anderen noch was Gutes tun. Aber man musste da auch wieder mit Wilhelm Busch sagen, wenn dein Leben sinnlos war, wird das Leben des anderen dadurch, dass ein Organ von dir hat, auch nicht sinnvoller. Ja. Alles löst keine Antwort, keine Probleme. Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird damit nicht geklärt. Die Welt kommt mit der Wirklichkeit des Todes nicht zurecht. Kann sie auch nicht. Denn der Mensch ist zur Ewigkeit geschaffen. Der Mensch ist von Gott nicht dazu geschaffen, mit dem Tod klarzukommen. Denn der Mensch ist von Gott zur Ewigkeit geschaffen. Lässt sich sogar beweisen, in verschiedener Hinsicht, einerseits steckt ja der blanke Materialismus hinter dieser Todesvorstellung, dass man über den Tod hinaus keine Hoffnung hat. Vor Jahren habe ich ein interessantes Büchlein vom englischen Mathematikprofessor John Lennox bekommen. Überzeugter Christ, hochintelligenter Kopf. Und er macht in diesem Büchlein darauf aufmerksam, das Leben ist voller Information. Aber Information ist eben nicht Materie, Information ist Geist. Und selbst in der einfachsten Zelle, die man heute kennt, steckt so viel Information, dass man ein riesiges Lexikon damit füllen könnte. Damit ist das materialistische Weltbild völlig aus den Angeln gehoben, ist naturwissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, zwingend widerlegt. Und worauf ich gelegentlich auch darauf hinweise, auch die Evolutionslehre weiß es, die eigentlich auch auf der materialistischen Sicht basiert. In der Definition des Menschen finde ich immer wieder total interessant, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber es ist so wichtig, gerade auch an dieser Stelle. Woher weiß auch die Evolutionslehre, dass der Mensch zur Ewigkeit geschaffen ist? Weil der Mensch unter anderem dadurch definiert wird, dass er seine Toten begräbt. Das ist eines der wesentlichen Kennzeichen, um Menschenaffen in dieser Wissenschaft, die den Entstehung, Ursprung des Menschen versucht abzugrenzen, wo war der Mensch angeblich noch Tier und seit wann ist er wirklich Mensch, ist das die entscheidende, einer der entscheidenden Fragen. Hat er seine Toten ordentlich, richtig, sinnvoll bestattet? Was kommt in der Bestattung zum Ausdruck? Der Mensch hofft, rechnet mit einem Leben nach dem Tod. Nur so macht die Bestattung einen Sinn, einschließlich der Grabbeigaben, damit er im nächsten Leben was dabei hat. Ich denke, letztlich ist das auch jedem Menschen klar. Ich kenne, soweit ich das übersehe, keinen Menschen, der wirklich vom tiefsten Herzen glaubt, dass mit dem Tod tatsächlich alles aus ist. Im Grunde ist jedem klar, Leben ist mehr als wir anfassen können. Und Leben ist damit nicht beendet, dass der Körper seine Funktionen einstellt. Jede menschliche Seele geht in die Ewigkeit. Es ist nur die Frage, in welche. Geht sie in eine Ewigkeit mit Gott oder geht sie in eine Ewigkeit ohne Gott? Geht sie ins ewige Verderben oder in die ewige Herrlichkeit? Das ist die Frage. In den Versen 20 bis 28 beschreibt Paulus dann zwischendrin die Ordnung der Auferstehung. Zuerst Christus. Das feiern wir heute an Ostern als allererstes. Auferstanden von den Toten. Dann diejenigen, die zu ihm gehören bei seiner Wiederkunft, die vielleicht nur noch wenige Jahre bevorsteht. Und ich kann immer wieder nur auch ganz besonders die Jüngeren eindringlich mahnen. Denkt nicht, ich bin noch jung. Das hat noch so viel Zeit. Es hat nicht mehr viel Zeit. Es hat nicht mehr viel Zeit. Der Herr kann sehr bald wiederkommen. Es ist wichtig, dass wir heute bereit sind. Nicht morgen, nicht in 5 Jahren, erst recht nicht in 10 Jahren. Und schließlich, das ist dann für diejenigen, die zu spät gekommen sind, nach dem 1000-jährigen Reich, diejenigen, die Gottes Gnade nicht angenommen haben. Sie werden dem zweiten Tod der ewigen Verdammnis überantwortet. Jeder Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen. Und genau das ist ja der Knackpunkt christlicher Botschaft. Sie ist die Botschaft vom Todesüberwinder. Sie ist die Botschaft vom Gekreuzigten. Denn warum musste Jesus gekreuzigt werden? Damit er unsere Schuld wegnimmt, ans Kreuz trägt und für uns den Tod besiegt. Und so werden wir aus der ewigen Verdammnis gerettet zur ewigen Herrlichkeit. Und deshalb hat nicht nur das menschliche Leben allgemein, sondern auch der christliche Glaube im Besonderen keinen Sinn ohne Ostern. Paulus sagt das in diesen Versen in unüberbietbarer Klarheit. Also man merkt, der hat richtig den Hammer in der Hand und hämmert es den Korinthern regelrecht ein. Offensichtlich gab es in der Gemeinde in Korinth neben viel anderem Chaos auch eine starke Gruppierung, die die Auferstehung der Toten geleugnet hat. Sonst hätte es keinen Grund und Anlass gehabt, dass der Paulus dieses Thema so massiv traktiert an dieser Stelle. Und Paulus hämmert diesen Leuten, die da auch nur den allergeringsten Zweifel haben an der Auferstehung Jesu und der Toten, ein. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist aber auch euer Glaube vergeblich. Beides. Dann würden wir heute Morgen, statt hier in der Kirche zu sitzen, lieber einen Spaziergang machen. Hätten wir mehr davon. Wenn Jesus nicht wirklich und wahrhaftig von den Toten auferstanden ist, hat jede Form sogenannter christlicher Verkündigung überhaupt keinen Sinn. Dann hat auch jede Form von sogenannten christlichem Glauben überhaupt keinen Sinn. Denn dann ist jede christliche Verkündigung und jeder christliche Glaube Wahn und nicht Wirklichkeit. Und von Wahn hält die Bibel gar nichts. Die ganzen Verse, die wir als Predigttext gelesen haben, die Verse 12 bis 19 und 29 bis 32, handeln im Grunde nur von dieser einen Sache, nur von diesem einen Thema. Und so mahnt Paulus nochmal Vers 17, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, nichts wert, keinem Pfifferling. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann seid ihr noch verloren, dann seid ihr noch unter der Herrschaft des Todes. Denn wer noch in Sünden ist, der ist noch dem Tod ausgeliefert, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Vers 19, haben wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Der ganze christliche Glaube greift völlig ins Leere, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Wenn Jesus nicht wirklich und wahrhaftig auferstanden ist, dann bleibt auch den Christen nur der trostlose Fatalismus gottloser Menschen. Und wenn sie sich das nicht eingestehen, nicht an die Auferstehung glauben und trotzdem christlich daherschwätzen, dann muss ich so deutlich sagen, dann sind es nur christlich klingende Dummschwätzer. Ganze christliche Verkündigung macht überhaupt keinen Sinn ohne Ostern, ohne wirkliche und wahrhaftige Auferstehung Jesu. Und wenn irgendeiner am leeren Grab zweifelt von den Herren Theologen, dann soll er sofort seinen Hut nehmen und die Verkündigung einstellen und nicht die Leute in die Irre führen. Auch sein eigener Glaubenskampf, alle Leiden, alle Not, alle Gefahr, die Paulus für die Botschaft des Evangeliums auf sich nimmt, wäre dann sinnlos. Habe ich nach Menschenweise in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Eine kleine interessante biografische Geschichte. Es wird nur hier in einem Nebensatz erwähnt, dass offensichtlich Paulus in Ephesus gefangen genommen wurde und praktisch in der Arena den wilden Tieren ausgeliefert wurde und das dann offensichtlich überlebt und überstanden hat, was das Unübliche war. Denn in der Arena wurde man von den wilden Tieren in der Regel zerfetzt und aufgefressen. Gott hat offensichtlich seine Hand über ihn gehalten. Die Bibel berichtet uns sonst nichts. Aber Paulus sagt, all das mit unzähliger Todesgefahr, was hätte mir es geholfen? Bringt ja nichts, wenn ich es noch nach Menschenweise, was meint es, nicht unter der Herrschaft Jesu, nicht in seiner Vollmacht, sondern in menschlicher Einbildung und Anmaßung. Hätte ich es besser bleiben lassen, hätte nichts gebracht. Wir sehen im Umkehrschluss, wie jedes Wohlstandsevangelium, das heute die Gemeinden durchsäuert, und die Lehre von Emerging Church, wo es ganz diesseits orientiert darum geht, die Not dieser Welt zu lindern, und wo die Ewigkeit und die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen weitgehend verschwiegen wird, wie dies alles letztlich eine Leugnung von Ostern darstellt. Letztlich eine ganz brutale Leugnung von Ostern. Eine solche Verkündigung und Arbeit hat nicht mehr Jesus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen im Zentrum, sondern das Wohlergehen des Menschen auf dieser Erde. Beton um der Differenzierung willen, natürlich, wir dürfen darum beten, dass es uns gut geht. Betone ich immer wieder, sagt die Bibel. Aber das ist nicht das Wesentliche. Darauf kommt es nicht an. Und wenn es uns 70, 80, 90 Jahre dreckig geht und elend auf dieser Erde, dann haben wir eine großartige Verheißung, eine großartige Zukunft. Das ist das Entscheidende. Und das ist die Umkehrung dieser Tatsache, wo immer mehr das Wohlergehen des Menschen und die Umgestaltung der Erde und die Halbierung der Armut und was weiß ich, was alles geht, ist in Wirklichkeit das Ende christlichen Glaubens und christlicher Gemeinde. Paulus sagt mit diesem Satz, mit dem Hinweis auf Ephesus, wenn ich aufgrund menschlicher Überzeugung und nicht aufgrund unfehlbarer göttlicher Offenbarung gehandelt habe, aufgrund göttlicher Macht, die an Ostern vor aller Welt sichtbar geworden ist, dann ist alles christliche Getue Unsinn. Christlicher Glaube als irgendeine Form menschlicher Weltanschauung, Ideologie, Gutmenschentum oder was auch immer, ist echt was für Loser. Für Verlierer im wahrsten Sinne des Wortes. Es macht also überhaupt keinen Sinn, fromm daherzureden, Pfarrer oder auch Bischof einer christlichen Kirche zu sein, Kirchensteuer zu zahlen, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und so weiter und so fort, wenn wir nicht wirklich von der Osterbotschaft ergriffen sind, wenn wir nicht wirklich erkannt und das auch zum Fundament unseres Lebens gemacht haben, Jesus ist mein Heiland. Er ist für mich am Kreuz gestorben und für mich an Ostern auferstanden von den Toten, damit auch ich mit ihm ewiges Leben habe. Im Grunde geht es einzig und allein darum. Und wer sich Christ nennt und davon nicht überzeugt und nicht ergriffen ist, der betrügt sich selbst und alle anderen, die mit ihm auf dem Weg sind. Die Welt, deshalb sagt Paulus, dann sei er noch elender dran als die Welt. Warum? Die Welt sieht's dann wenigstens realistisch und ehrlich. Und wir stellen es ja immer wieder fest, auch im Bibelgesprächskreis, es geht um Wahrhaftigkeit. Es geht nicht darum, dass wir uns fromm was in die Tasche lügen. Es geht darum, dass wir klar bei der Tatsache bleiben. Die Welt, wenn es keine Auferstehung gibt, der Tod noch die Macht hat, dann nimmt die Welt das wenigstens ehrlich wahr und sieht die Konsequenzen draus. Und was soll man dem Menschen dann Besseres und Lohnenderes bieten können als den Genuss des Augenblicks? als so viel Vergnügen in unserem kurzen Leben mitzunehmen, wie nur irgend möglich. Das ist zwar letztlich eine stumpfe, eine sinnlose, eine perspektivlose Sache, aber ohne Gott und ohne Auferstehungshoffnung hat der Mensch keine ehrliche Alternative dazu. Wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, ist diese deprimierende Lebenseinstellung, hat ja eh alles keinen Sinn, immer noch ehrlicher als pathetische Phrasen, als alle ideologischen Überhöhungen der menschlichen Existenz. Dann ist der Mensch tatsächlich nicht mehr als ein Tier, das eine Zeit hier lebt, vor sich hin vegetiert und irgendwann wieder den Abgang macht. Dann ist die menschliche Existenz nicht bedeutungsvoller als ein Blatt im Wind. Paulus sieht und sagt das ganz brutal und ganz nüchtern. Mit wilden Tieren in Ephesus kämpfen für eine Illusion, für eine Einbildung, nicht mit mir. So ein Quatsch. Wenn alles nur Wahn und wirklich und keine Wirklichkeit ist, warum dann für christliche Überzeugungen eintreten? Warum Nachteile dafür in Kauf nehmen? Nein, dann lieber Steuern hinterziehen, mit den Handwerkern schwarz abrechnen, sich natürlich nicht erwischen lassen und keine Skrupel haben. Und so sieht die nichtchristliche Welt logischerweise dann weithin ja auch aus. Und die Folgen merken wir überall. Was wir in der Argumentation des Paulus sehen, ist auch sonst im Wort Gottes durchgängig so. Es geht um Wirklichkeit. Es geht um Wirklichkeit. Es geht nicht um fromme Illusion und nicht um christliche Ideale. Es geht um Wirklichkeit. Es zählt nur eins. Ist Gott wirklich? Hat Jesus den Tod tatsächlich besiegt? Sind das harte, unerschütterliche Fakten? Darum geht's. Thomas Lied hat das am Sonntag, als er da die zwei Tage da war, ja auch dargelegt, als er versucht hat, sehr schön uns die Chronologie, den Ablauf des Ostermorgens darzulegen und die Zeugengeschichte dann auch im 1. Korinther, warum die Frauen nicht genannt sind. Wir sehen es an so vielen Beispielen, dass es drei Evangelien gibt. Alles muss auf zwei oder dreier Zeugen Mund beruhen, dann ist es ein juristisch anerkannter Beweis. Und Gott legt immer noch eins drauf. Er macht nicht nur die Vollzahl von drei Zeugen, Matthäus, Markus, Lukas. Er hat noch das vierte, die Fülle und dann noch eins drauf, immer noch eins. Und die Frauen, die werden in 1. Korinther 15 nicht erwähnt, weil der Paulus ein Frauenverächter war, sondern weil die Frauen kein juristisches Zeugen Recht, keine Zeugenkraft hatte. Und es geht um einen juristischen Beweis, einen juristischen Gedankengang, den der Paulus entfaltet. Es geht um knallharte Fakten, um belastbare Wirklichkeit. Das kann man einerseits vom Kopf, für mich war es als junger Mensch wichtig, ich wusste mich schon in jungen Teenagerjahren zum vollzeitlichen Dienst berufen und für mich war aber wichtig, ist das wirklich ein Fundament des Wort Gottes? Das trägt, wo du mit Überzeugung auch dazustehen kannst, dein ganzes Leben. Und weil ich der Kopfmensch bin, habe ich es vom Verstand her mir angeeignet, habe die Bibel gelesen von vorn bis hinten, habe gesagt, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann muss sich das in sich, in ihrer inneren Logik, in ihrer inneren Schlüssigkeit erweisen. Das tut's. Und deshalb bin ich auch immer so begeistert an der Archäologie, wenn wir sehen, wie viel durch Archäologie, durch geschichtswissenschaftliche Beweise an der Zuverlässigkeit der Bibel belegt wird. Hudson Taylor hat einen anderen Weg gewählt. Der wusste sich als Missionar nach China berufen und hat gesagt, wenn ich als Missionar nach China will und bin ganz auf mich allein gestellt, beziehungsweise auf den lebendigen Gott, dann muss ich hundertprozentig sicher wissen, dass ich mich auf Gott total, vollständig verlassen kann. Und er hat in England, bevor er ausgereist ist, schon die Probe aufs Exempel gemacht. Indem er seinen Arzt, bei dem er gearbeitet hat, nicht ans Gehalt erinnert hat. Und der pflegte das regelmäßig zu vergessen, ihm auszubezahlen. Und so hat er es erlebt, dass Gott, ohne dass er den Arzt daran erinnert, ohne dass er selber dafür sorgt, dass Gott ihn durchbringt. Und dann wusste er, wenn Gott mich in England versorgen kann, ohne Hilfe irgendeines anderen Menschen, dann kann er es in China auch. Ist er frohgemut und zuversichtlich ausgereist. In beiden Fällen, egal wie wir es uns von Gott auch schenken lassen, diese Gewissheit. Es kommt darauf an, wenn wir mit unserem Leben in der Jesus-Nachfolge leben wollen, dann müssen wir eine hundertprozentige Gewissheit haben, ich kann mich auf Gott verlassen und auf sein Wort, egal was kommt. Nur dann können wir feststehen, wenn um uns herum alles wankt und bebt. Andernfalls fallen wir um. Also, es geht um die Frage, hat Jesus den Tod tatsächlich besiegt? Haben wir eine zuverlässige, eine absolute gewisse Hoffnung des ewigen Lebens und der Auferstehung? Wenn nicht, ist Christsein keinen Pfifferling wert. Parzani hat vor vielen Jahren, war 1982 schon zu diesem Wort gesagt, Paulus möchte uns aus den Kellerlöchern eines eingebildeten Christseins herausholen. Es ist ja auch in christlichen Gemeinden so, man wächst hinein. Ja, man übernimmt christliches Wesen, vielleicht auch gewisse Inhalte, Formen, Gepflogenheiten von den Eltern, von der Gemeinde, von den Gleichaltrigen in der Gemeinde. Und es kann trotzdem auch eingebildetes Christsein sein. Man macht mit, man ist christlich sozialisiert, aber man hat das Wesentliche für sich selber noch gar nicht wirklich angenommen. Und finde ich sehr schön von Parzani gesagt, Paulus möchte uns aus den Kellerlöchern eines eingebildeten Christenlebens herausholen. Steht meine persönliche Beziehung zu Jesus auf klaren, bewussten Fakten? Habe ich es für mich selber durchdacht, ergriffen und weiß ich, woran ich glaube? Wunderschönes Kirchenlied übrigens. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht. War mir immer sehr wichtig. Können wir das sagen? Ich weiß, woran ich glaube. Ich habe Durchblick, ich habe es begriffen, ich habe es angenommen. Und dann sagt Parzani, aus den Kellerlöchern. Ein Christsein, das sich der Osterbotschaft und des ewigen Lebens nicht gewiss ist, das lebt in den Kellerlöchern des Zweifels. Dann im Grunde auch im Kellerloch der ewigen Angst, doch irgendwie zu kurz zu kommen. Wenn ich keine hundertprozentige Gewissheit der Ewigkeit habe, und dass da das Schönste und das Wichtigste noch auf mich wartet, dann ist doch immer die Versuchung da, dass ich hier doch irgendwie noch so viel mitnehmen muss, wie ich irgendwie kriegen kann. Ein solches Leben kann nicht mutig und konsequent in die Nachfolge Jesu eintreten. Und es wird deshalb auch die Kraft des Evangeliums kaum umfassend erfahren und kennenlernen. Ist immer eine Wechselseitigkeit. Je klarer, je entschlossener, je konsequenter ich mich auf ein Leben mit Jesus einlasse, umso deutlicher werde ich seine Kraft auch erfahren. Je mehr ich halblebig geistlich vor mich hinhinge und mich immer noch zu zwei Drittel oder drei Viertel oder vier Fünftel auf meine eigene Kraft, auf Menschen und anderes verlasse, umso weniger werde ich die Hilfe Gottes erfahren. Ich gebe ihm ja wenig Raum, in meinem Leben zu wirken. Gott aber möchte, dass in unserem Leben ganz viel von seiner Kraft gegenwärtig ist, dass wir ganz viel davon mitbekommen. Wir sehen, Paulus hält einer Christenheit den Spiegel vor, die die Osterhoffnung zu verlieren droht. Und ich denke, es ist auch für uns wichtig und deshalb ist es auch gut, wenn wir solche Feste haben und ganz bewusst auch begehen, wie der Karfreitag, wie Ostern, wo bestimmte Teile der christlichen Botschaft auch wieder mit einem ganz wichtigen eigenen Schwerpunkt im Zentrum stehen, dass wir uns fragen, haben wir die Osterbotschaft nur als Theorie im Kopf, nur als christliches Bekenntnis auf den Lippen oder haben wir sie als überzeugte Wirklichkeit in unserem Herzen? Ich ganz persönlich. Bin ich so ergriffen davon, dass die Osterbotschaft die Kraft ist, die mein Leben prägt und überzeugend macht für andere? Lebe ich wirklich in der Kraft des auferstandenen Herrn? Wir dürfen's. Ganz toll, sagt Paulus, nachdem er in den Versen 12 bis 19 diese ganzen Einwände aufweist und aufarbeitet, was alles ist, wenn Christus nicht auferstanden ist. Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Die Fakten sind klar, er ist auferweckt, er ist auferstanden. Darum geht's, ist auch unser Leben geprägt vom Wissen, das Schönste kommt noch. Das ist sicher eine Frage, die für uns alle wichtig ist, für die Jüngeren noch wichtiger als für die Älteren. Die bereiten sich hoffentlich doch schon mehr bewusst auch auf die Ewigkeit vor, weil sie wissen, so, ich weiß, war bei einem guten Freund vor Jahren, zum 50. Geburtstag eingeladen und er hat eine kurze Rede gehalten und hat gesagt, dieser 50. Geburtstag ist für ihn doch von besonderer Bedeutung. Denn dass man statistisch gesehen älter als 100 wird, ist ja sehr unwahrscheinlich. Und ihm ist so mit seinem 50. so richtig bewusst geworden, ich habe im Grunde mindestens mal die erste Hälfte meines Lebens hinter mir. Ab jetzt gehe ich im Prinzip statistisch betrachtet schnurgerade der Ewigkeit entgegen. Ja? Da wurde ihm die Endlichkeit seines Lebens auch als Christ so richtig bewusst am Datum des 50. Also je älter man wird, umso gezielter und bewusster sollte man sich auf die Ewigkeit vorbereiten, aber auch für unsere Jüngeren ist ja wahnsinnig wichtig. Ich will es an einem Beispiel sagen. Ich biete euch auf einem Teller köstlichen Gänsebraten mit Knödeln, Rotkraut, ein schönes Glas Bodensee-Rotwein. Auf dem anderen Teller serviere ich ein paar Kanten halb verschimmeltes Brot und ein Glas abgestandenes Wasser. Was wird er da nehmen? Alle nehmen die verschimmelten Brote, ganz klar, und das Wasser. Ich will damit sagen, Jesus bietet uns ewiges Leben, ein sinnerfülltes Leben, ein Leben in seiner Hand, in seinem Schutz, jetzt von dem Augenblick, wo er Ja sagt zu ihm, bis in Ewigkeit. Er bietet uns manche schönen Dinge in dieser Welt. Er bietet uns vor allem eine Lebensberufung, die Sinn hat, ganz egal in welchem Beruf wir stehen. Wir dürfen, egal wo wir stehen, Mitarbeiter am Bau seines Reiches sein, Botschafter des lebendigen Gottes. Es bringt uns zwar in mancherlei Gefahren und Widerstände, das lässt uns aber gerade in diesen Gefahren, in diesen Widerständen immer wieder auch seine wunderbare Kraft erfahren, eben die Osterkraft. Viele großartige Dinge bietet Gott uns an. Und warum entscheiden sich so viele Menschen immer wieder für die verschimmelten Brotkanten, die uns die Welt hinhält, die einen kurzen Wohlgenuss und einen langen faden Nachgeschmack bieten? Ich sage bewusst auch wir. Oder sind einige unter uns, die sagen, die Zerstreuungen und die Vergnügungen dieser Welt, die haben in meinem Leben überhaupt keinen Platz mehr. Kenne ich gar nicht mehr. Wenn wir ehrlich sind, ich bin mir ziemlich sicher, wird kaum einer von uns sagen können. Ja, die Welt mit ihren Dingen lockt immer noch ein bisschen da oder dort. Vielleicht merken es wir gar nicht bewusst. Das ist das Anliegen, damit komme ich zum Schluss, dass wir doch täglich neu beim richtigen Teller zugreifen. Bei dem, den uns Jesus hinhält und nicht bei dem, den der Verführer präsentiert. In der Gewissheit, das, was mir Jesus anbietet, das bringt die größtmögliche Fülle in mein Leben. So erfahre ich die Kraft von Ostern heute und in Ewigkeit. Und dass unser Leben geprägt ist. Es ist was Schönes, wenn ein Leben schon von Kindheit und Jugend an geprägt ist von der Hoffnung auf die Ewigkeit. Und dass dann auch unsere ungläubigen Familienmitglieder, Nachbarn, Arbeitskollegen und sonstigen Mitmenschen spüren, da ist einer, der hat eine gewisse Hoffnung über diese Welt hinaus. Wir haben ein Leben, das von der Ewigkeit geprägt ist und in die Ewigkeit führt. Gott schenke, dass jeder von uns ein solches Leben hat. Amen.